Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW.
Und dass Herr Braun dann Jahre später im Übrigen zu mir gekommen ist, an seinem letzten Arbeitstag, und gesagt hat, ja, ich habe da einen Fehler gemacht mit der Schließung der Rundschau. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Und dann habe ich ihm gesagt, lieber Herr Braun, ist ja alles nett, aber das hat unendlich viele Leute die Zukunft gekostet. Und warum haben Sie denn nicht die Chance genutzt, in der Zeit, in der Sie jetzt noch bei Funke waren, das in irgendeiner Form zu revidieren?
Manfred Braun gehörte zu den drei Geschäftsführern der WAZ Mediengruppe, die den 120 Beschäftigten der Westfälischen Rundschau ihre Entlassung verkündete. 180 Freie waren auch betroffen. Das war vor fast genau 10 Jahren, am 15. Januar 2013. Darum geht's heute in diesem Podcast des DJV NRW. Wir schauen aber nicht nur zurück, sondern wollen auch herausfinden, was die Schließung der WR-Redaktion für die Zeitungslandschaft damals und heute bedeutet. Mein Name ist Sascha Fobbe und ich spreche mit Barbara Mertenkämper. Sie ist noch bis Ende August freigestellte Betriebsrätin bei der WAZ und war das damals auch schon. Meine zweite Gesprächspartnerin ist Anna Meyer. Sie hatte damals gerade als Freie in der Lokalredaktion in Unna angefangen und arbeitet inzwischen für die Zeit. Außerdem dabei Lars Reckermann. Er war damals stellvertretender Chefredakteur der WR, ist jetzt Chefredakteur bei der Schwäbischen Post und der Gmünder Tagespost. Also heute viele Leute bei mir im Podcast, alle haben was mit der WR zu tun oder zu tun gehabt. Und früher gehörte ja die WR zur WAZ-Gruppe, inzwischen Funke Mediengruppe. Und wenn ich so das Wort Funke oder Funke Mediengruppe höre, dann denke ich persönlich zuerst an die Westfunk. Das ist ja die Servicegesellschaft für die Lokalradios, die zu Funke gehören, weil ich halt mehr so aus dem Lokalradiobereich komme. Woran denkst du denn beim Wort Funke, Barbara?
Funke ist für mich ganz schwer, muss ich gestehen, weil ich bin ein Watzgewächs, ein ganz altes. Ich habe eben alle Höhen und Tiefen in diesem Laden erlebt, unter anderem auch, dass es dann irgendwann Funke wurde. Aber vorher gab es halt getrennte Zeitungstitel in NRW, eben die WAZ, die Rundschau, die WP. Wir waren teilweise wilde Konkurrenten, mitunter sogar heftiger als zu anderen Titeln. Und ja, also heute ist Funke eben ein Großreich, ja, muss man einfach so sagen, wo kaum einer noch durchblickt und ja, wo es auch wirklich hingehen soll.
Also du siehst dich immer noch eher als WAZ-Redakteurin und nicht Funke?
Ja.
Okay. Und was fällt dir beim Wort Funke ein, Anna?
Boah, ehrlich gesagt ist das eine schwere Frage, weil was fällt mir beim Wort Holzbrink ein? Also ich habe jetzt gar keine konkrete Beziehung dazu. Jetzt zu Funke nur so ein allgemeines Unwohlsein. Aber das ist nicht in einer Erfahrung begründet, die ich selbst konkret mit dem Verlag gemacht hätte. Ich meine, klar, die Einstellung dieser Redaktion, aber damit hatte ich ja quasi vertraglich nichts zu tun, ne? Also habe nie mit jemandem von Funke gesprochen.
Also eher so abstrakt. Wie ist das bei dir, Lars?
Absolut abstrakt.
Abstrakt nicht. Also mich hat es natürlich immer interessiert, wie es da weitergeht. Mit dem Namen Funke, da reagiert man schon drauf, weil ich glaube, das ist ein riesiges Zeitungshaus geworden mit unglaublich vielen Zukäufen. Das hat Barbara ja schon gesagt. Ich glaube, die Branche guckt auch schon drauf, was macht Funke da. Ich würde sogar so in der Genese sagen, bei all den persönlichen Schicksalen, die dahinter stecken, meines ist ja damit auch eng verbunden, glaube ich, ist dieses Image, was so 2-3 Jahre dann nach der Schließung der Rundschau war, nicht mehr ganz so dramatisch. Also man hat eine gute Kommunikation aufgebaut, hat jetzt eine Verlegerin so nach vorne gemacht, die auch viel podcastet. Also man versucht da jetzt so ein bisschen so einen menschlichen Touch reinzubekommen. Das muss gar nicht schlecht sein. Für mich war es immer die WAZ und ehrlich gesagt war auch die WAZ schon zu weit weg. Ich habe das mal so beschrieben, die WAZ war so der James Bond und wir waren so der Schimanski von der Rundschau. Für mich war es wirklich die Westfälische Rundschau. Das war so die Malocher-Zeitung aus dem Pott mit einem linken Anstrich, muss man ja fast sagen. Aber natürlich verfolgt man das. Also ich glaube, die Branche guckt schon sehr genau auf Funke, was die so machen gerade.
Jetzt hatte ich ja gerade gesagt, Anna, du hattest gerade angefangen als Freie in der Lokalredaktion in Unna. Noch warst ja noch gar nicht lange dabei, dann kam das aus. Bist ja jetzt nach Berlin gewechselt, arbeitest bei der Zeit. Auf deiner Homepage steht aber sowas wie, Ruhrgebiet ist immer noch das Beste für dich, das Zuhauseste. Hast du es bedauert, da nicht mehr weiterarbeiten zu können? Oder sagst du,
meine Karriere hat sich so super entwickelt, war nicht so wild.
Na, das stimmt nicht so ganz, dass ich gerade angefangen hatte. Also ich habe mein erstes Praktikum bei der Westfälischen Rundschau gemacht, da war ich 15 oder 16 oder so, habe mich da auf den Stuhl gesetzt und bin halt nicht mehr gegangen und es hat auch nie jemand gesagt, geh mal. War dann so Dauerpraktikantin slash freie Mitarbeiterin und habe immer so zwischendurch Geld bekommen für ein paar Zeilen. Und zu dem Zeitpunkt, wo dann die Nachricht kam, dass die Zeitung eingestellt wird, dass die Redaktion zugemacht wird, hatte das mit mir schon nichts mehr zu tun, weil ich studieren gegangen bin und auch keine Termine mehr gemacht habe am Wochenende und so. Und es hat mich tatsächlich, naja, es hat mich menschlich berührt, weil das waren meine Kollegen immer noch trotzdem. Und ich bin, wenn ich aus Köln dann am Wochenende nach Hause gefahren bin, bin ich oft zuerst in die Redaktion gegangen, um da Hallo zu sagen und dann nach Hause zu meinen Eltern. Und insofern hat das natürlich schon wehgetan. Aber es hat mich journalistisch, naja, ich will nicht sagen, es hat mir die Augen geöffnet, weil es klingt zu positiv, aber es hat mich wachsam gemacht. Auf jeden Fall dafür, was Verleger tun können und dafür, was man tun muss, nicht unbedingt als Journalist, aber als Mensch, der sich mit Medien befasst und dem das irgendwie wichtig ist, damit diese Branche eine Zukunft hat und damit man solche Sachen nicht einfach mit sich machen lassen muss.
Also, obwohl nicht persönlich betroffen, zumindest was mitgenommen. Barbara, du warst ja auch nicht persönlich betroffen, weil du nicht zur WR gehört hast, aber als Betriebsrätin hast du doch sicher auch einiges mitbekommen. Und wenn man auch heute Menschen hört, die vor 10 Jahren da entlassen worden sind, für viele war das wirklich ein Schock. Haben auch nicht mehr alle Fuß gefasst. Reden die heute irgendwie schlecht über Funke noch oder kann man da gar nicht so sagen?
Also ich habe damals natürlich eine Menge mitgekriegt, nicht nur als Betriebsrätin. Ich war ja über 25 Jahre Redakteurin in Dortmund und habe Seite an Seite mit den Kollegen gearbeitet. Und ich kannte die ja alle. Das war ein furchtbarer Tag. Wir haben dann auch ja Seite an Seite versucht, in einer AG, die sich damals gegründet hat, versucht, für die Kollegen die bestmöglichen Ausstiegsszenarien eben noch hinzukriegen. So, also das war schon eine ziemliche persönliche Betroffenheit. Und der eine oder andere, dem geht es heute ganz gut. Aber ich glaube, die Mehrzahl ist ziemlich angepackt. Und die sind es teilweise eben auch heute noch. Also es gibt sicherlich Kollegen, wenn die auf diese Geschichte damals angesprochen werden, dann reagieren die entweder todtraurig oder sehr aggressiv. Und das kann ich auch super gut nachvollziehen.
Ja, war ja auch ein großer Einschnitt, ne? Lars, du musstest dann auch gehen. Du warst ja stellvertretender Chefredakteur damals, noch ein bisschen länger dabei. Bist jetzt nach Süddeutschland gegangen. Wir wollen jetzt nicht nur auf die Vergangenheit gucken, sondern auch so ein bisschen, was die Gegenwart so sagt und tut und bei Funke. Wenn ich richtig informiert bin, arbeitest du jetzt für ein Blatt mit 30.000er Auflage. Die WR hatte damals 110.000 und die hatte keine Zukunft mehr aus Sicht der Geschäftsleitung. Kannst du das auch aus heutiger Sicht nachvollziehen, dass die WR wirklich dicht machen musste?
Nein, das glaube ich natürlich. Ich glaube, es gibt ja dieses Interview auch noch, was der damalige Geschäftsführer Herr Braun geführt hat, dass er mal irgendwann gefragt wurde, als er so seine Zeit dann sah, kommen sah, dass er das als Fehler bewerten würde, dass er die Rundschau geschlossen hat. Das fand ich, war er nochmal ein Schlag ins Gesicht nach all der Zeit. Es gab Möglichkeiten, klar, bei so einem großen Haus. Also wenn wir uns die anderen Titel angucken, ich glaube nicht, dass da jeder Titel die satten schwarzen Zahlen schreibt. Und da greift dann halt so ein System des Miteinanders. In diesem Fall jetzt die Funke-Gruppe, damals war es die Watz-Familie. Aber das gibt natürlich zu bedenken. Ne? Also du hast es gerade schon gesagt, Sascha, wir hatten damals 115.000 Auflage noch. Das ist ein Wert. Ich glaube, da würde sich selbst die Welt heute drüber freuen. In Berlin, wenn die noch diese Auflage hätte. Und man sah es nicht mehr als kostendeckend an. Es stimmte aber, laut offiziellen Zahlen, die uns dann vorlagen. Wobei, ich will jetzt gar nicht zu weit ausführen, man muss natürlich diese ganze Funke-Welt verstehen. Für Druckereien wurde bezahlt und es gab Verrechnungsmethoden, da durchzukommen. Also da bin ich als Journalist ganz weit von ab, das kann ich nicht. Aber es gab Verrechnungsmöglichkeiten, was bezahlt man für Mantelleistungen, was bezahlt man für ein Zentraldesk, was bezahlt man für die Druckerei. Wir sind der festen Überzeugung, wir hätten das auch so geschafft.
Ich glaube, das bekomme ich jetzt auch bei Verlagshäusern immer häufiger mit. Also bei der Zeit sind wir ja auf einer glücklichen Insel, aber bei anderen Verlagen, dass man sich entscheiden kann, wenn was nicht so läuft oder wenn ein Geschäftsmodell nicht mehr trägt, ob man es langsam ausbluten lässt oder ob man nochmal Geld reinsteckt. Und ich glaube, es war einfach die sehr frühe Entscheidung, nicht nochmal Geld reinzustecken und es eher halt ausbluten zu lassen.
Ja, ich würde fast jetzt in so Gegenargumente gehen. Ich glaube vielleicht, es war, weil man einfach so groß wurde, weil, das würde ich jetzt auch mal so aus der Genese der Rundschau sagen, man nicht halt jeden Köder geschluckt hat, der einem vorgehalten wurde. Ich glaube, wir waren auch schon ein bisschen unangenehm. Also das war fast so rebellisch und aufmüpfig, ne? Und dann dazu noch so quasi das Schmuddelkind, was nicht die Erträge brachte, die zum Beispiel die Watz in Essen brachte. Und vielleicht wollte auch mal jemand einfach sowas ganz Kurioses machen, indem man sagt, wir teilen mal die Märkte komplett neu auf. Man muss ja überlegen, was für ein Vorfeld da schon geplant sein muss, ne? Man hätte ja, Barbara, hilf mir, man hätte eigentlich sofort den Hebel umlegen können, als man gesagt hat, wir nehmen den Titel vom Markt, dass dann die Kollegen noch 2 Wochen weiterarbeiten, ist ja und zwar jeden Tag ein Produkt rausbringen. Ja. Das ist ja schon sehr kurios. Ich weiß nicht, ob es auch ein Stück weit ein Exempel war, was man zeigen wollte, um zu zeigen, pass auf, Leute, hier weht jetzt gerade mal ein anderer Wind durch die Zeitungslandschaft. Und es hat ja auch bei Watz und bei Funke dann durchaus was ausgemacht. In anderen Häusern auch, ne? Also diese, wie du schon gesagt hast, Anna, so diese Insel der Glückseligen, merkte man auf einmal. Die gibt's da gar nicht. Weißt du, wenn wir ein kleines Haus gewesen wären, ohne große Millionen-Dings, und kurze Zeit später kauft man für fast 1 Milliarde die Titel der Springer ab. Also da musste man schon sehr managerfreundlich sein, um zu sagen, das kapiere ich jetzt, dass für 120 Kollegen keine Zukunft gibt. Dann aber für fast 1 Milliarde waren das, glaube ich, oder 900 Millionen, ich weiß, also für eine irrsinnige Summe, Springer-Titel gekauft wurden.
Also du würdest sagen, es war eine Art Machtgeste?
Ja.
Ich weiß nicht, ob es genau das war.
Ich glaube es schon.
Ich kann es nicht beweisen, von daher, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, ne? Aber ich glaube, das weiß Barbara viel besser, das hat natürlich mit der Watz, mit allen Kolleginnen und Kollegen was gemacht. Also da wurde jemand quasi erstmal kaltgestellt. So, und wer möchte jetzt nochmal das Maul aufmachen? Ich mache es mal so im Ruhrpott-Deutsch.
Ja, ich glaube, dass es eine Melange aus allem ist. Es war ganz klar ein Machtspiel auch der Geschäftsführung. Einer von den drei Herren war ein ausgesprochener Rundschauhasser. Der andere hatte nur Zahlen im Kopf. Der kam aus einer anderen Branche. Den hat das Zeitung machen, Journalismus überhaupt nicht interessiert. Und deshalb haben auch all die Konzepte, die die Kollegen ja gemacht haben, um möglicherweise defizitäre Redaktionen oder Kreise oder was auch immer mal wieder irgendwie in die Spur zu bringen. Das war ja so, aber sie haben ja halt dran gearbeitet. Deshalb hat das überhaupt nicht gefruchtet. Und dass Herr Braun dann Jahre später im Übrigen zu mir gekommen ist, an seinem letzten Arbeitstag, das war ihm offensichtlich ein Bedürfnis und gesagt hat, ja, ich habe da einen Fehler gemacht mit der Schließung der Rundschau. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Er hat das wirklich ernst gemeint. Das nehme ich ihm ab. Aber er hat natürlich auch überhaupt nichts dagegen getan, es erstmal so weit kommen zu lassen. Und dann habe ich ihm gesagt, lieber Herr Braun, ist ja alles nett, aber das hat unendlich viele Leute die Zukunft gekostet. Und warum haben Sie denn nicht die Chance genutzt, in der Zeit, in der Sie jetzt noch bei Funke waren, das in irgendeiner Form zu revidieren?
Ich meine, die WR ist ja immer noch Zombie-Zeitung, ne? Die so gibt es ja immer noch. Es ist ja auch nicht die einzige. Die Münstersche Zeitung in Münster, die wurde ja auch aufgekauft von einem anderen Verlag, Redaktionen entlassen. Da sind jetzt die gleichen Inhalte drin wie in den Westfälischen Nachrichten. Was mich immer nur so wundert ist, da hat man doch eine eher linke, Lars, du hast ja gesagt, so Schimanski-Zeitung. Und da sind jetzt die Inhalte drin, die eher so konservativ sind. Und offenbar fällt das den Lesern und Leserinnen nicht auf. Also mich wundert, dass sie da nicht einfach alle abbestellen. Könnt ihr das nachvollziehen?
Also wir sind ja sowieso noch in einer Zeit gerade, in der sich vieles ändert, viele Wahrnehmungen eine ganz andere werden. Ich glaube, das macht man wieder geschickt. Also wenn man die Titel dann doch mal vergleicht, wenn man so auf Mantelthemen geht, die Themen finden ja oft sowieso in beiden Titeln Platz. Aber natürlich, glaube ich, kommt bei der Rundschau, oder so war es eine Zeit lang, ich habe das ja noch ein paar Jahre danach verfolgt, waren auf dem Titel schon eher Gewerkschaftsthemen drauf, die man bei der Watz halt im hinteren Bereich fand. Also man hat einfach den Themenmix ein bisschen anders gemacht. Ich weiß damals noch, Kollegen haben echt die Zeitung gewechselt, weil sie den Lokalsportteil bei der anderen Zeitung besser fanden als bei der Rundschau. Und das waren schon identische Teile. Also es machte auch viel mit Lesegewohnheiten aus. Und natürlich zeigt uns das auch, uns Journalisten, wir leben natürlich in unserer Journalismus-Bubble. da draußen gibt es ganz andere Probleme. Ich habe das, glaube ich, Sascha, du hast es wahrscheinlich gelesen, in meinem Blog mal irgendwann geschrieben. Ich habe wirklich viel gejammert, weil das für mich natürlich, das bin ich wie Anna, Ruhrgebiet war Ruhrgebiet, dass ich mal dann irgendwann ins Schwabenland ziehe, das war überhaupt nicht gedacht. Also mein ganzer Lebensrhythmus war aufs Ruhrgebiet eingestellt, mit Haussanierung und Kinder und hasse nicht gesehen. Und dann habe ich viel gejammert. Und ein Freund sagte von mir mal irgendwann, Mensch, ihr sagt immer, ihr seid ein Wirtschaftsunternehmen, ihr müsst wirtschaftlich gehalten werden. Das passiert hier regelmäßig draußen in der Welt. Er selbst hat bei der Königsborner Firma gearbeitet, die hat dreimal den Besitzer gewechselt. Dreimal hat er sich finanziell verschlechtert. Der ist immer die Leiter runtergefallen und nie raufgefallen. Und ich will nicht sagen, dass er gesagt hat, so jetzt passiert es dir auch mal. Guck, wie man damit klarkommt. Stell dich auf was Neues ein. Aber das war natürlich nicht unsere Welt. Wir kannten das nicht. Es ist immer gut gegangen. Selbst wenn es mal eine Fusion gab, gab es halt eine Fusion. Aber es gab nicht, merkst du schon den Titel, ne? Diese Dramatik, Zombie-Zeitung. Da sind wir Journalisten natürlich gut, dann dafür dann auch noch einen schmissigen Titel zu finden. Aber wenn es heute noch Fusionen gibt oder der Große schluckt den Kleinen, das ist eine Randnotiz wert oder man freut sich mittlerweile, dass der Titel nicht vom Markt genommen wird. Ne? Vielleicht, ob da jetzt das Tor geöffnet wurde, dass jetzt jeder sagt, naja, wenn die das können, machen wir das auch einfach mal. Das weiß ich nicht. Aber eigentlich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu pessimistisch bin, sind wir auf einmal in der Wirtschaftswelt angekommen, in der wir leider doch leben, aber, auch als Unternehmen.
Aber das heißt, finde ich, drei Sachen, wenn Zeitungen in der Wirtschaftswelt ankommen. Also ich weiß genau, was du meinst. Es ist dieses Gefühl von, ah Mist, wir müssen ja mit dem Scheiß ja auch Geld verdienen, ne? Und das hat aber, glaube ich, was Positives. Erstens für die Journalisten, weil man sich nicht nur fragen muss, was finde ich jetzt gerade wichtig, sondern auch, was will überhaupt jemand lesen? Ich glaube, das fragen sich zu wenige Journalisten. Und dann heißt es aber auch für den Verleger, ich muss die Zeitung behandeln wie ein Wirtschaftsunternehmen. Ich muss sie entwickeln, ich muss die Mitarbeiter motivieren. Ich kann nicht einfach da sitzen und erwarten, dass Leute das lesen, weil es ihre gesellschaftliche Verantwortung ist, das zu lesen. Und ich glaube, das hat bei vielen, gerade im Lokalen, gefehlt. Es waren lange natürlich Gelddruckmaschinen, so weil jeder wollte eine Zeitung haben. Und dann, als es das plötzlich nicht mehr war, waren, glaube ich, viele relativ geschockt. Und dachten, ja gut, dann machen wir es jetzt zu. Und bei jedem anderen Unternehmen würdest du sagen, naja, was ist denn aber das Produkt, was wir verkaufen? Und was können wir jetzt damit machen? Und wie können wir es verändern? Und dann würde ich aber wiederum widersprechen, dass Zeitungen nur Wirtschaftsunternehmen sind, weil natürlich sind sie wichtig. Natürlich hat man als Verleger eine andere gesellschaftliche Verantwortung als jemand, der Schrauben herstellt oder so. Weil natürlich in der Zeitungslandschaft auch Monopole eine ganz andere Bedeutung haben. Und diese Verantwortung, finde ich, die muss man sich auch als Verleger nehmen wollen, sonst schwänzt man einen anderen Beruf.
Ja, also da bin ich auch wieder vollkommen bei dir. Ich finde, das ist auch, das darf nicht so eine Art Erbberuf sein oder sowas. Ne? Barbara hat es ja gesagt, ich komme jetzt mal aus dem Bereich Joghurtverkauf und manage jetzt mal eine Zeitung. Also ich glaube, man müsste da auch nochmal vielleicht so zumindest ein Semester Demokratieverständnis haben. Mhm. Wie wichtig ist eine Medienlandschaft auch für die Gesellschaft? Da brauchst du halt den Verleger für. Da brauchst du Menschen für, die dieses Grundverständnis haben, die eine Zeitung haben, weil sie auch noch einen demokratischen Auftrag nehmen. Das klingt immer so ganz großkotzig, so ist es ja nicht. Aber ich glaube, wenn man das sehr deutlich macht, dann fällt man auch ganz andere Entscheidungen. Ne? Und komischerweise sind ja viele Entscheidungen, wenn man in die Landschaft guckt, auch dann getroffen werden, als so eine gewisse Verlegerdynastie nicht mehr da war. Ich weiß, damals bei der Rundschau hatten wir immer gesagt, Prost, ne? Und einer hält immer die schützende Hand über euch. Und dann bröckelte sowas weg. Da gibt es mehrere Zeitungen, bei denen das ist, wenn so der alte Verleger, der mit der Zeitung auch noch ganz anders groß geworden ist, aufgewachsen ist. Und dann kommen Erbengemeinschaften. Da hat es Funke ja wieder richtig gemacht. Ne? Also viele Verlage sind auch einfach gelähmt, weil A und B sich nicht verstehen. Man muss sich das mal vorstellen. Das ist so ein wichtiges Medium, so einen wichtigen Auftrag zu haben. Und dann gibt es quasi Geschwisterzwist. Und dann hat man, da bin ich dann wieder bei Anna. Ich glaube, dieser Auftrag, dieses Verständnis, was ist ein Verlag? Und das ist natürlich kein Schraubenverkäufer, aber auch davon werden wir nicht leben können, wenn wir halt keine Zeitung mehr verkaufen. Dann haben wir wieder das falsche Produkt gemacht. Da gibt uns ja, wenn wir jetzt, Sascha hat es ja auch gesagt, wenn wir in die Zukunft gucken, wir haben jetzt ganz andere Möglichkeiten. Natürlich lebten wir auch in unserer Bubble und jeder hatte ja so auch, ne, so dieses klassische, dieses Rathausumfeld oder diese klassischen Ecken, in denen man sich rumgetrieben hat. Das ist ja mittlerweile völlig anders geworden. Viele Daten sind da. Wir sehen aber auch, was Leute interessiert und wo man nachfragen kann. Die Kommunikation mit der Zeitung ist ganz anders geworden. Anna, du wirst dich erinnern. Eigentlich hattest du in der Redaktion immer die üblichen 8 Verdächtigen, die mal so reinkamen. Entweder auf dem Kaffee oder man war da. Der Marktplatz ist jetzt natürlich noch viel, viel größer geworden. Und jetzt kriegen wir auch ganz, ganz andere Sachen mit. Und die Scheu ist ja auch nicht mehr da. Also wir mussten natürlich auch, viele Zeitungen machen das sowieso nicht mehr. Aber früher war ja auch so eine Redaktion eher unnahbar, ne? Und die öffnen sich ja jetzt und sagen, wir wollen mit euch diskutieren, wir wollen auf euch zuhören. Guck mal, wie wir uns jetzt auch da, wenn Sascha sagt, in die Zukunft gucken, die Zeit entwickelt Formate, ne? Die Zeit spricht und man spricht über ein Thema und öffnet das für andere Verlage. Das wäre ja früher fast undenkbar gewesen. Also ich weiß, frühere Branchentreffen, die ersten, die ich mitgemacht habe, ja, da hat sich jeder auf die Schulter geklopft und gesagt, wir haben schon eine tolle Idee. Mittlerweile sind, glaube ich, die besten Panels, die ausgebucht sind, wenn man Worst Case beschreibt, pass auf, Leute, da lasst die Finger von, das funktioniert nicht. Oder man teilt etwas und nicht nur teilen, die Zeit kann sich das erlauben, die macht auch sogar noch so ein Open Source raus und sagt, hier, bedient euch. Wir haben ein tolles, tolles Instrument gefunden, das könnt ihr haben, kostet nichts. Überleg mal, das wäre ja vor 10 Jahren, vor 15 Jahren undenkbar. Du weißt es selbst, wie sich zum Beispiel im Ruhrgebiet die Titel bekämpft haben. Barbara hat es ja gesagt, eigene
Ohne
Titel.
Ende.
Ohne Ende. Genau. Jetzt hatte ja Anna vorhin gesagt, was ich auch ganz wichtig finde, Verleger haben ja auch eine Aufgabe, wollen was verkaufen. Das heißt, sie müssen auch Mitarbeiter motivieren und investieren. Und die Verlegerin, die neue Verlegerin Julia Becker hat ja kürzlich gesagt, es war ein Fehler, auch die Lokalredaktionen so auszudünnen. Die Leute müssen vor Ort sein, wo die Menschen sind. Aber der Trend geht doch eigentlich immer noch eher dahin, Lokalredaktionen zu schließen, zusammenzulegen und zu sparen. Ist doch ein Widerspruch. Oder macht Frau Becker das inzwischen? Barbara, habt ihr jetzt irgendwie 50 Leute wieder mehr eingestellt?
Nein, natürlich nicht. Also das Problem ist ja, sie hat das zwar so schön plakativ nach außen getragen, aber definitiv in den Redaktionen hat sich nicht fürchterlich viel geändert. Wenn sie konsequent gewesen wäre, hätte sie gesagt, okay, pro Redaktion kommt jetzt mindestens einer dazu. Das ist aber nicht so. Die Redaktionen sind genau auf dem Stand, auf dem sie waren, als ja, nicht ganz. Also ein bisschen Auftrieb hat es gegeben, aber es gab ja mal eine ganz wunderbare Unternehmensberatung und die hat uns ja gnadenlos zusammengespart und dann leider überhaupt nicht berücksichtigt. Krankheit, Freizeit, irgendwie Seminare, Fortbildungen und hat dann so wunderbare Benchmarks erhoben. Und das war ganz lange der Punkt. Und wir haben dann gesagt, ihr müsst mal ein paar Leute mehr da reinschieben. Zwei, drei sind es dann geworden. Aber nicht pro Redaktion, sondern ich glaube 10 oder 15 dann insgesamt für 10, 15 Lokalredaktionen. Wir haben immer noch Riesenprobleme in einzelnen Bereichen. Und was sie plakativ nach außen trägt, das wird aber nach innen nicht gelebt. Aber Redaktionsschließungen, die gibt es bei uns jetzt nicht. Und da ist auch nicht die Rede davon. Also für dieses Jahr ist alles erstmal geklärt und es geht erstmal so weiter, wie es bisher läuft.
Anna, du hast ja eben gesagt, so am Anfang, deine Erfahrung mit der Westfälischen Rundschau hat auch dazu geführt, dass du mal guckst, wie arbeiten Verleger so? Wo gehe ich überhaupt hin zur Arbeit? Ist das bei der Zeit total anders? Hast du da wirklich drauf geguckt, so was machen die mit ihren Mitarbeitern?
Naja, so golden waren die Zeiten nicht, als ich in den Journalismus gekommen bin, dass ich gesagt habe, bewerbt euch bei mir. Ich meine, erstmal ist natürlich die Zeitung eine gute Zeitung, die ich auch schon immer gern gelesen habe, bei der ich jetzt bin und wo die Arbeitsbedingungen natürlich, und das merkt man ja schnell, so sind, dass man wirklich diesen Job sehr, sehr gut machen kann. Also so, dass ich heute sagen kann, ich möchte morgen da und dahin fahren und vielleicht wird nicht mal ein Text raus, aber ich kann trotzdem fahren. Ich glaube, das ist ganz wertvoll und ich meinte das tatsächlich eher auf einer Metaebene, aber also, dass einem klar werden muss, eine Zeitung ist ein Wirtschaftsunternehmen und ein Verleger hat Macht über einen und hat Macht darüber zu bestimmen, wie es mit dem Journalismus weitergeht. Und man kann sich dann aber auch als Mitarbeiter wie in einem Wirtschaftsunternehmen dagegen wehren. Man hat Möglichkeiten zu sprechen. Und ich glaube, dass viele, nicht nur Journalisten, sondern auch ArbeiterInnen im Allgemeinen, das nicht so auf dem Schirm haben, dass man auch einfach mal sagen kann, übrigens, hier läuft was nicht. Oder übrigens, wenn ich das und das hätte in meinem Alltag, dann wäre unser Produkt besser. Ich glaube, dass viele VerlegerInnen oder ArbeitgeberInnen da eigentlich zuhören würden, beziehungsweise das wissen müssten. Aber sie fragen nicht und ihnen wird es auch nicht gesagt.
Also, wir würden das gerne sagen und wir hätten das gerne gesagt. Und ich weiß auch, dass die Chefredakteure es gerne sagen und es ist bei den Verlegern, zumindest bei unserer Verlegerin, ankommt. Aber der Umkehrschluss stimmt eben nicht. Es passiert nichts. Also, ne, im Gegenteil.
Aber vielleicht wird es ja jetzt besser, wenn man sagt, wir haben Fachkräftemangel. Wir haben im Vorgespräch kurz, hast du Barbara erwähnt, bei euch sind auch Stellen frei. Und ich weiß ja auch, dass jüngere Leute zum Beispiel nicht irgendwie rund um die Uhr arbeiten wollen, sondern auch gucken, dass sie irgendwann mal Feierabend haben. Dass es nicht normal ist, abends in der Kneipe noch zu stehen, um dann irgendwelche tollen Geschichten mitzubekommen. Ich sag mal, als ich angefangen habe, den Journalismus zu gehen, war es auch richtig schwierig. Ich habe so echt auch lange gebraucht, um eine Volo-Stelle zu bekommen. Ich finde mich jetzt nicht total schlecht. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich schlechte Noten gehabt oder so, aber es war trotzdem schwierig. Ist das vielleicht heute auch für jüngere Leute oder für die, die jetzt in den Beruf gehen, einfacher, weil es wirklich auch Fachkräftemangel gibt? Beobachtest du das irgendwie, Anna, dass es jetzt anders läuft als vor 10 Jahren?
Naja, es ist gerade einfach von der Konjunktur her für alle Menschen in allen Branchen einfacher, einen Job zu bekommen. Das ist im Journalismus nicht anders. Ich würde aber sagen, das, wo es auf jeden Fall zunehmend, ich nenne es mal so blöd, Denglisch Awareness gibt, ist, dass man sich halt auch überlegen muss, wenn wir bestimmte Arbeitsbedingungen anbieten, wer kommt dann eigentlich? Also, wenn wir sagen, du verdienst unter Tarif und eigentlich musst du auch jeden Sonntag arbeiten, wollen dann wirklich die Besten der Besten eines Jahrgangs zu mir kommen? Und was, wenn ich die Besten nicht kriege, was habe ich dann für ein Produkt und will das wirklich jemand kaufen? Also da würde ich schon sagen, dass nicht nur der Wettbewerb um Kräfte im Allgemeinen sich gesteigert hat, sondern auch um die Besten. Aber das ist jetzt natürlich auch mein Blick hier aus Berlin und Hamburg, ne? Ich weiß nicht, wie es im Lokalen ist.
Also im Lokalfunk definitiv ist es auch schon so.
Ich habe auch noch Stellen frei. Wir bezahlen Tarif. Die letzten Bewerbungsgespräche, da hat es einen absoluten Rollentausch gegeben. Also ich habe quasi meinen Verlag vorgestellt und nicht der Kandidat oder die Kandidatin sich vorgestellt. Ich habe um Feedbackgespräch gebeten, als ich eine Absage erhielt von ihr. Und das ist ja eine komplette Änderung. Also ich erinnere mich dran, ich habe mit der Kollegin gar nicht in der Redaktion, ich habe die ins Auto gepackt. Wir sind durchs Verbreitungsgebiet gefahren. Also eine ganz persönliche Gespräch und habe wirklich für diese Region geworben. Das muss ich hier auch machen, auch wenn das jetzt ein NRW-Podcast ist. Für die Ostalb geworben. Wir haben es ja noch schwieriger. Da ist halt keine Großstadt in der Nähe und gut, München 2 Stunden, aber der Markt ist natürlich auch begrenzt. Und natürlich muss ich auf ganz viele Sachen eingehen. Das machen wir auch. Also früher, ich weiß, als Redaktionsleiter kriegte man die Panik, wenn jemand sagt, ich möchte gerne 50% haben. Erst was du gemacht hast, eine andere 50% Stelle zu suchen, damit das irgendwie auf 100 kommt. Heutzutage haben wir 30, 40, 50, 80, alles dabei. Ich kann gar nicht anders. Ich bin allerdings auch, ich bin jetzt natürlich eine viel ältere Generation als Anna, aber ich bin natürlich auch neidisch drauf, dass man sich das Recht rausnimmt, halt nicht jeden Samstag und Sonntag zu arbeiten. Das müssen wir, das muss meine Generation gerade lernen, dass wir das den Kolleginnen und Kollegen auch anbieten müssen. Das machen wir aber schon lange nicht mehr. Ich glaube, da gibt es auch keine Redaktion. Da guckt man. Allerdings ist am Ende des Tages bei uns ein Produkt da, das muss ausgeliefert werden. Das muss irgendwie fertig werden. Wir versuchen auch unseren Reportern, so oft es geht, zu sagen, guck mal, aber im Idealfall habe ich natürlich eine Geschichte. Da sind wir halt Lokaljournalismus. Da unterscheiden wir uns auch, Anna. Natürlich, wenn ein Kollege mir sagt, ich kriege die Geschichte nicht rund, würde ich ja einen Teufel tun, sag, ist mir völlig egal, schreibst du trotzdem. Quatsch, wird ja keiner mehr machen. Aber sagen das bei mir, und ich kann halt nicht auf so eine Ressourcen wie die Zeit zurückgreifen, sagen das bei mir 8 Kollegen, dann habe ich ein Problem. Weil ich am nächsten Tag auch noch 28 Seiten habe, die, bitteschön auch, dafür bezahlen die Leute viel Geld, qualitativ gefüllt werden. Und das macht es, glaube ich, das macht es schwierig. Das muss man auch den jungen Leuten sagen. Die muss man gut fortbilden, die muss man mitnehmen, viel mehr Gespräche führen. Corona hat auch viel kaputt gemacht. Ja, und klar, jeder kennt die Zeit. Also machen wir uns nichts vor. Das ist nicht ein Anruf oder ein Hinweis. Da kommt jetzt der Reckermann von der Schwäbischen Post. Das ist doch klar, dass da viele Kolleginnen und Kollegen sagen, da möchte ich hin. Ihr macht ja auch eine gute Kommunikation. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Zeit nur noch mit Zeitabos ihr Geld verdient. Also wenn man sieht, was da an Nebengeschäften sind, ist ja bei uns genauso. Aber ich erinnere mich, ich habe mal als Chefredakteur eine Fahrt nach Berlin gemacht. Da haben wir uns das politische Berlin angeguckt. Ja, wenn ich damit zeigen kann, wie Zeitung funktioniert und wir damit auch noch Geld verdienen, wunderbar, ist auch ein demokratischer Auftrag. Man kann sprechen. Aber natürlich müssen wir gucken, das wird ja die Kunst sein, Sascha, in Zukunft auch. Vielleicht, wo schaffen wir es, dann halt innerhalb eines Verlages auch durchaus Quersubventionen hinzubekommen? Dann kostet halt Journalismus mehr Geld, als er einnimmt. Aber das sollte, muss eine verlegerische Aufgabe sein, dafür zu kämpfen, dass man dieses hohe Gut finanziert bekommt.
Es gibt ja auch die Überlegungen, das irgendwie gemeinwohlfinanziert zu machen und solche Geschichten. Das ist ja der DJV NRW auch immer dran, weil man sieht, Lokalzeitungen tragen
nur bei
nicht
der
mehr.
Ich sage das klar. Also dieses, ja, dieses, ich habe mir ganz viele Abo-Modelle angeguckt. Und diese Spendennummer, ne, dieses, ich glaube, das ist echt so, da hat man noch den Kommunengedanken, da gibt der Anwalt halt mehr als sonst was. Ich weiß nicht, ob es bei unserer kleinen Zeitung klappen würde, wenn ich sagen würde, pass auf, jeder das, was er kann. Da habe ich aber auch noch Angst vor. Aber bei der Taz, naja, aber
es gibt ja vielleicht auch die Stiftungsmodelle zu machen, aber auf jeden Fall ist ja, glaube ich, klar, das wird immer schwieriger, besonders für die kleineren Zeitungen. Und die Großen freuen sich ja auch, wenn es immer mehr Digitalabos gibt, also Finanzierung nach wie vor schwierig, aber wir sind uns ja auch alle einig, die Zeitung ist halt eben nicht eine Hutfabrik oder eine Schraubenfabrik und Zeitungen sind wichtig für die Demokratie. Das wissen die Verleger auch, die ja deswegen auch immer auf ihren Besonderheiten rumpochen. Ich sage ja nur, wie heißt denn das?
Tendenzschutz?
Tendenzschutz. Deswegen dürfen Betriebsräte ja auch nicht in die Zahlen gucken, was ich als Betriebsrätin auch schon scheiße fand. Aber anderes Thema. Jetzt ist unser Podcast aber schon so gut wie am Ende. Vielleicht einfach nochmal, ich meine, Barbara ist ja jetzt sozusagen in einer passiven Altersteilzeit. Der kann jetzt egal sein, wie es mit dem Zeitungsjournalismus weitergeht. Aber es ist es dir wahrscheinlich nicht, oder Barbara?
Natürlich, überhaupt nicht. Ich denke einfach, wir brauchen vernünftigen, guten, qualifizierten Journalismus eigentlich mehr denn je. Und ich finde auch, dass gerade im regionalen, lokalen mehr hinterfragt werden muss, mehr einfach noch geguckt werden muss, was Sache ist. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass das, was die Zeit auf großer Ebene macht als Wochenzeitung, dass zumindest ein Gutteil davon auch die Kollegen in den Lokalredaktionen hinkriegen. Aus meiner Sicht gibt es dann auch weiterhin einen Markt für lokale Medien. Wenn wir das nicht hinkriegen, wenn wir nicht mehr Hintergrund liefern, wenn wir nicht besser einordnen, wenn wir nicht näher an die Leute rankommen und weiter teilweise wirklich, wie Anna auch gesagt hat, in unserer Bubble bleiben, dann glaube ich, gibt es ein Riesenproblem. Und im Moment sehe ich das noch nicht, dass wir mit unseren Digitalabos auch nur ansatzweise eine Refinanzierung hinkriegen und dass zum Beispiel die Printmedien überflüssig werden. Wir werden also irgendwelche Wege finden müssen, auch die Verleger finden müssen, um das weiterhin zu finanzieren und zu sehen, dass das nicht ein Luxusgut für eine bestimmte Klientel wird, gerade im Lokalen. Also wir sind jetzt schon bei 50 Euro, was ich für eine Ruhrgebietszeitung wirklich ziemlich viel finde. Und wo ich jeden Rentner, Arbeitslosen, wen auch immer verstehen kann, der sagt, sorry, kann ich mir nicht mehr erlauben.
Ja, da gibt es einige Punkte, sind wichtig dran. Lars, was wünschst du dir so für die Zeitungslandschaft in Zukunft?
Also ich glaube erstmal, das hohe Lied lasst mich singen, dass der Journalismus wirklich besser geworden ist. Auch in Lokalzeitungen sehe ich schon eine unglaubliche Qualität. Wir gucken viel genauer. Also wir können das jetzt auch mittlerweile messen. Wir gucken nicht nach Klickzahlen, wir gucken nach Lesezeit. Wie lange schaffen wir es eigentlich, jemanden für unseren Artikel zu begeistern? Und da haben wir wirklich Top-Werte. Ich glaube, das geht weiter. Barbara hat vollkommen recht. Wir müssen gucken, wie wir das finanziert bekommen. Wie schaffen wir es, Angebote zu machen? Wenn ich meiner Tochter, die ist 20, sagen würde, nimm ein Zeitungsabo, da könnte sie ja zu heutigen Kursen sagen, Leute, dafür kann ich mir einen Bausparvertrag finanzieren. Die muss ich halt anders erreichen. Es ist aber nicht so, dass die Jugend dafür kein Geld ausgibt. Wenn man überlegt, für was sie alles Geld ausgeben, nimm mal all die Spotifys und Netflixes und Amazons und Gyms und da noch ein Fitnessstudio, das ist ja unglaublich. Und dazwischen gibt es einen Platz für uns. Unsere Aufgabe wird es sein, oder eigentlich wird es anders Aufgabe sein, sorry, dass ich das jetzt an die jüngere Generation weitergehe, auf welchen Kanälen erreiche ich die? Meine Töchter lesen gerne gute Texte. Nur die kriege ich nicht, weil die halt nicht da reingehen. Und ein letztes, ich hoffe, dass es ein bisschen diese Renaissance gibt, dass man die Welt einordnet. Und das ist unsere Aufgabe eigentlich. Bei all dem Blödsinn und den ganzen Fake News. Ich bin noch nie so oft beschimpft worden. Mein Tag beginnt um 6 Uhr mit Hate-Mails. Jedes Mal, egal was man macht übrigens. Aber diese Einordnung, heute ist das wichtig, leg da mal den Fokus drauf. Das muss eigentlich unsere Aufgabe sein. Dann wird es jetzt die große Aufgabe sein, da bin ich wieder bei Barbara, wie schaffen wir das da, unseren Leuten zu sagen, da gibt es echt ein gutes Produkt. Es muss nicht jeden Tag 28 Seiten geil sein. Meine Kinder wären, glaube ich, mit 3 guten Geschichten, die sie in ihrer Lebenswelt abholen, zufrieden. Vielleicht gibt es da irgendwann mal andere. Warum nicht mal einen schönen Text von Anna in der Schwäbischen Post veröffentlichen, wenn wer eine Reichweite hat? Also da sind wir dann wieder bei Zusammenarbeiten und sowas. Diese Modelle gibt es ja. Aber ich glaube, der Lokaljournalismus ist schon besser geworden. Nur wir vermarkten uns da noch nicht so richtig gut.
Also da gibt es noch was zu tun. Anna, du bist von uns allen noch am längsten Zeit im Berufsleben. Hast ja, glaube ich, noch so locker 35 Jahre vor dir. 40 Jahre vor dir. Was wünschst du dir denn so für die Zeitungslandschaft in Zukunft?
Also dieses Thema Lokaljournalismus hat mich nie so richtig losgelassen. Lustigerweise ist mein Mann bei einer Lokalzeitung als Ombudsmann tätig und deshalb haben wir Tag für Tag viel mit Leserbriefen da auch zu tun. Und das ist ganz schön. Und ich glaube, das ist letztlich der Schlüssel, so eine Art von Hyperlokalisierung, ja, also man muss das viel mehr zeigen, dass man vor Ort ist und dass man da auch eine Stimme ist und dass man eine Region zusammenhält, weil die Leute haben alle Bock darauf, eine Region zu sein. Es gibt total viel Lokalstolz und deshalb liegt da, glaube ich, viel Geld drin und viel Chancen für Journalismus, aber man muss es dann eben auch gut machen. Und ich glaube tatsächlich, und damit komme ich zurück zu dem, worüber wir vorhin gesprochen haben, aber es ist mir einfach am allerwichtigsten, ich glaube, wir müssen uns überlegen, und das hätte man sich schon vor 20 Jahren überlegen müssen, aber jetzt ist es halt, ist das Kind in den Brunnen gefallen, wie kriegen wir es hin, so gut zu sein und so spannend zu sein, dass die klügsten Leute eines Jahrgangs und die motiviertesten und die kreativsten sagen, ich will Journalist werden und nicht sagen, ich will Politikwissenschaften studieren und dann bei irgendeiner doofen NGO arbeiten, die sowieso nichts verändert.
Oder in die PR gehen, weil es da mehr Geld
gibt. Herrlich, gib schon wieder den nächsten Shitstorm, doofe NGO.
Ich bin jederzeit bereit, mich gegen alle doofen NGOs dieser Welt zu verteidigen auf Twitter.
Ach, du bist doch bei Twitter?
Wirklich, ja. Und das ist, glaube ich, wirklich das, was am wichtigsten ist, das zu ändern.
Gut, also junge Leute, ab in den Journalismus.
Aber nicht alle, nicht die Doofen, nur die Guten.
Gut, die guten jungen Leute in den Journalismus, okay.
Zur Schwäbischen Post Ostalb.
Genau. Und von mir aus auch gerne in den Lokalfunk, die suchen auch Leute. Also das, finde ich, war ein gutes Schlusswort. Ich sage vielen Dank fürs Mitmachen, Anna Meyer, und alles Gute für deine weitere berufliche Zukunft.
Danke.
Und auch danke, Lars Reckermann, auch dir noch viel Erfolg, du hast ja auch noch so ein paar Jährchen vor dir.
Ja, danke.
Und Barbara Mertenkämper, genieß jetzt die Zeit nach deinem aktiven Berufsleben und auch dir alles Gute.
Danke.
Das war aber noch nicht alles. Wir wollen euch auch noch handfeste Tipps mitgeben in Wissen mit Weihe, der Rechtsrubrik im DJV-Podcast. Dort beantwortet Christian Weihe, Justiziar des DJV-NRW, in jeder Folge Fragen zu einem rechtlichen Thema. Und damit geht es natürlich auch dieses Jahr weiter. Heute geht es dann gleich auch um die Neuerungen in diesem Jahr. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Jedes Jahr treten ja neue Gesetze und Verordnungen in Kraft und besonders die Gas- und Strompreisbremse, die ist ja für viele Menschen jetzt eine bedeutsame Erleichterung angesichts der rasant gestiegenen Energiekosten. Das ist aber nur eine wesentliche Neuerung. Was ändert sich denn noch für Journalisten und Journalistinnen im Jahr 2023, Christian?
Es fängt schon bei A wie Arbeitslosengeld an, das künftig auch für kurzfristig Beschäftigte einfacher zu erlangen sein wird. Dann bei Betriebsversammlungen und Betriebsratssitzungen, die werden übergangsweise auch weiterhin digital möglich sein. Es wird das neue Bürgergeld geben, das Hartz IV ablöst. Die steuerliche Homeoffice-Pauschale wird entfristet werden. Es gibt höheres Kindergeld in Höhe von 250 Euro. Das 49-Euro-Ticket wird kommen. Und der Zusatzbeitrag für die Krankenkassen steigt leider auch um 0,3%. Und schließlich fällt auch der gelbe Schein weg. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen werden in Zukunft elektronisch gemeldet.
Okay, also viele Sachen sind gut, dass die Krankenkassenbeiträge steigen. Naja, da müssen wir jetzt durch. Das sind viele Themen, die können wir hier nur anreißen, aber das ist ja schon mal gut zu wissen. Aber es gibt ja auch noch Sachen, die besonders für Journalisten und Journalistinnen relevant sind, ne?
Ja, zwei Sachen sind mir besonders ins Auge gefallen, wobei ganz besondere Relevanz eine Änderung bei der Künstlersozialkasse hat. Da war es bislang so, dass wer mehr als 450 Euro aus einer selbstständigen, nicht KSK-fähigen Tätigkeit erzielt hat im Monat, der ist aus der Krankenversicherungspflicht bei der KSK rausgeflogen. Das wird nicht mehr so sein ab diesem Jahr, sondern ab diesem Jahr kommt es nur noch auf das Überwiegensprinzip an. Wer überwiegend eine KSK-fähige Tätigkeit hat, kann auch in der gesetzlichen Krankenversicherung drin sein.
Oh, das ist für viele gut, die neben dem Journalismus ja auch ein zweites Standbein haben. Also das ist schon mal eine gute Änderung. Und auch für Rentner und Rentnerinnen gibt es ja auch noch eine wichtige Änderung.
Ja, da war es ja bislang so, dass sobald man Rentner war und in vorzeitiger Rente war, dass man dann sich Nebenverdienst anrechnen lassen musste. Jetzt muss Nebenverdienst gar nicht mehr angerechnet werden. Und zwar egal, ob man in vorzeitiger Rente ist, in normaler Rente und auch wenn man besonders viel verdient, da muss nichts mehr angerechnet werden. Die Anrechnung fällt weg.
Oh, das ist vielleicht doch ein Anreiz, auch für viele Fachkräfte, vielleicht doch noch ein bisschen nebenher zu machen. Bestimmt gut auch für die Arbeitgeber, ne? Obwohl, viele Journalistinnen wird das wahrscheinlich eher nicht betreffen, oder doch?
Es gibt leider viele, die noch neben der Rente arbeiten müssen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt aber auch ganz viele, die das einfach gerne machen.
Na denn. Also viele wichtige Punkte dabei, gerade auch für Journalisten und Journalistinnen. Verbesserungen in diesem Jahr. Dankeschön, Christian Weihe, Justiziar des DJV NRW.
Danke, Sascha.
Der nächste Podcast dieser Reihe erscheint am 14. Februar. Im März ist dann der nächste Lokalfunk-Podcast dran. Wie gehabt, jeden zweiten Dienstag im Monat gibt es die Podcasts des DJV NRW. Und das war die 17. Folge von Ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.